wenn man nicht weiß, was man tun soll als Mediziner, dann schaut man in die Leitlinien. Ja? Und wenn man die Leitlinien in der Neurologie, in der Psychiatrie und von diversen nationalen Alzheimer-Gesellschaften und Demenzgesellschaften anschaut, dann wird durchgehend empfohlen, ja sogar gefordert, dass die Patienten aufgeklärt werden über ihre Diagnose. Das war nicht immer so. Ich bin noch anders medizinisch sozialisiert worden, wie ich studiert habe, und in den ersten Jahren meiner Tätigkeit hat man das möglichst vermieden und geheim gehalten, Menschen, die keine Chance auf eine Therapie hatten, über ihre Diagnose aufzuklären. Das hat sich aber grundsätzlich in den letzten Jahrzehnten geändert. Nun, Sie sehen, das sind die allgemeinen Empfehlungen. Und wie schaut es in der Wirklichkeit aus? Das obere ist eine voriges Jahr erschienene Studie aus den Vereinigten Staaten, wo nur 45% der Patienten mit milder Demenz gewusst haben, dass sie aufgeklärt worden sind über ihre Diagnose. Und in Europa ist es auch nicht viel anders, das sind 60%. Und das ist regional unterschiedlich. Es ist in Schottland in dieser Untersuchung 80% gewesen, in Spanien 22%. Es ist also ein soziokultureller Hintergrund, was also die Aufklärung anbelangt. Nun, woran liegt das? Das liegt sicher einmal daran, dass es keine kausale Therapie gibt. Es gibt nichts, womit Sie die Krankheit heilen können. Es gibt nichts, womit Sie die Progression stoppen können. Und damit verbunden ist natürlich die Übermittlung einer schlechten Nachricht. Und das ist etwas, was wir Mediziner äußerst ungern tun, weil Sie brauchen nur ins Fernsehen schauen. Jeder, der von uns auftritt, zeigt und sagt, wie toll er ist, und niemand sagt, wie wenig er kann. Ja, das ist einfach immanent, berufsimmanent. Und das Zweite ist, dass man natürlich bei einer unheilbaren Krankheit den Patienten nicht unnötig belasten will. Dann besteht, das haben wir heute schon gehört, vor allem in der frühen Phase, eine diagnostische Unsicherheit. Und dann ist nicht zu vernachlässigen, dass sehr oft Angehörige kommen und sagen, ich will nicht, dass mein Vater, meine Mutter, meine Frau, mein Mann diese Diagnose erfährt. Nun, wie jegliches Handeln in der Medizin ist auch die Diagnosemitteilung ethischen Prinzipien unterworfen, und die ethischen Prinzipien des Handels in der Medizin sind die Autonomie des Patienten, die in der Zwischenzeit praktisch die erste Stelle einnimmt, das war nicht immer so, die Schadensvermeidung, das Patientenwohl und die Gerechtigkeit. Und ich möchte diese Punkte hier durchgehen im Hinblick auf die Patientenaufklärung. Wenn man Meta-Analysen glaubt, dann wollen ungefähr 90% der leicht betroffenen Patienten mit Demenz beziehungsweise 90% aller Gesunden, wenn sie in die Situation kommen würden, an einer Demenz zu erkranken, die Diagnose erfahren. Das muss man mal berücksichtigen. Aber man muss auch berücksichtigen, dass es ein Recht auf Nichtwissenwollen gibt. Das betrifft die anderen 10%. Das heißt, man darf nicht jetzt mit der Tür in den Raum fallen und jemanden mit aller Gewalt aufklären, weil es gibt Menschen, die das einfach nicht wissen wollen, und dieses Recht haben sie auch. Das Zweite ist, wenn man schon die Diagnose mitteilt, dann sollte man es im frühen Stadium der Erkrankung machen, weil im Laufe der Erkrankung verliert letztendlich der Betroffene seine Autonomie, und damit wird jegliche diagnostische Mitteilung sinnlos. Es gibt dann natürlich auch spezielle Situationen. Das präklinische Stadium, Sie können heute schon mit Liquoruntersuchungen, mit Amyloid, PETs und so weiter nachweisen, dass es pathologische Veränderungen gibt, die mit einer Alzheimer- oder mit einer Demenzerkrankung in Kombination, in Verbindung stehen, wobei also keinerlei Symptome bestehen. Das ist also sicherlich eine Situation, wo man nicht aufklären wird. Aber diese Patienten kommen zusehends in klinische Studien hinein, und da ist aber dann die Aufklärung doch notwendig. Und das ist insofern wichtig, weil wenn man wirklich einmal was finden sollte, und ich bin nicht ganz so pessimistisch, dass ich sage, in 25 Jahren kommt nichts, wie der Professor Bayreuther, wenn man was finden sollte...
Ich glaube, Sie haben weitergeklickt.
Oh, Entschuldigung. Jetzt haben Sie schon meinen ganzen Vortrag gesehen. Wenn man schon was finden sollte, dann muss man es vor allem in der frühen Phase anwenden. Und dann gibt es eine spezielle Situation, wo die Symptome und das kann auch schon in der frühen Phase sein, die Symptome von Patienten negiert werden, sei es als Folge der Erkrankung im Sinne von einer Anosognosie, dass er das einfach nicht wahrnimmt, oder sei es als Verdrängungsprozess. So, die nächsten Punkte der ethischen Prinzipien sind Nutzen und potenzielle Schaden. Natürlich ist eine diagnostische Aufklärung in der Frühphase für viele Betroffene nützlich. Es beendet eine Phase der Unsicherheit, das erlebt man immer wieder, dass sie sagen, jetzt weiß ich endlich, was los ist, ich kann mich darauf einstellen. Es sind das Wissen um die Ursache der Defizite ist natürlich sehr hilfreich, um Kränkungen, Mobbing, Partnerschaftskonflikte und so weiter zu vermeiden, wenn man weiß, das macht der Betroffene nicht absichtlich, sondern es ist die Folge einer Erkrankung. Er hat genügend Zeit, sich den zukünftigen Einschränkungen anzupassen. Es ist viel sinnvoller, wenn ich ihm sage, es wird wahrscheinlich schlechter werden und irgendwann wird es ein Problem mit dem Autofahren sein, stellen Sie sich darauf ein, dass das einmal in ein, zwei Jahren kommt, als wenn man nimmt ihm abrupt den Führerschein weg. Also er kann sich auf diese Dinge einstellen. So. Dann natürlich rechtzeitige Entscheidungen zu treffen für die Zukunft über Vollmachten, Finanzen und so weiter. Das sind alles Dinge, die ein Leben schon mit Sinn auch erfüllen und es sind Notwendigkeiten, auf die man möglichst früh reagieren und eingehen soll. Und endlich, schlussendlich, ich darf als Arzt nicht behandeln, ohne den Patienten zu informieren, was ich mache und warum ich etwas mache. Das andere ist eine eigenmächtige Heilbehandlung, die gesetzlich eigentlich nicht gestattet ist. Daneben gibt es aber den potenziellen Schaden, der ja beim Fehlen einer Therapie zur Heilung bzw. zur Beendigung der Progression vorhanden ist. Das ist eine unnötige Belastung durch zusätzliches Leid. Das sind Depressionen, die auftreten, Schockzustände, die bei einer Diagnose auftreten. Und letztendlich kann das so weit gehen bis zum Suizid, obwohl statistisch gesehen diese Situationen nicht allzu häufig sind. Ein weiterer Punkt, der schon angesprochen wurde, ist die Stigmatisierung, dass Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, in der Gesellschaft stigmatisiert werden. Und dann etwas, was nicht ganz uninteressant ist, ist der Nocebo-Effekt, nämlich ist etwas, womit man sich in den letzten Jahren beschäftigt hat, ist das Gegenteil von Placebo. Zum Beispiel bei einer Einwilligung für eine Therapie, wo man gezwungen ist oder verpflichtet ist, alle Nebenwirkungen zu sagen, passiert das oft, dass die Patienten, die über die Nebenwirkungen informiert sind, vor allem was subjektive Nebenwirkungen anbelangt, die diese Nebenwirkungen auch bekommen. Da gibt es jetzt eine Studie bei Patienten, die einen ApoE-Typ E4 haben, also eine genetische Veranlagung, dass man leichter eine Alzheimer'sche Erkrankung bekommt. Und diese Patienten sind in zwei Gruppen eingeteilt worden. Die eine hat erfahren, dass sie diesen Genotypus hat und dass der verbunden ist mit einem höheren Risiko an Alzheimer zu erkranken. Die andere hat nichts gewusst. Und die sind beide einer kognitiven Testung unterzogen worden. Und die, die das gewusst haben, sind weit schlechter abgeschnitten als die, die das nicht gewusst haben. Das dritte ist dann noch die Gerechtigkeit. In der Regel wird das als Ressourcengerechtigkeit verstanden. Ich würde das hier bei der Diagnosemitteilung anders interpretieren, nämlich das Recht der Angehörigen auch über die Erkrankung zu erfahren, weil es ist natürlich eine massive Änderung und ein massiver Einschnitt auch im Leben der Angehörigen. Und das ist mit einer Reihe von Konflikten verbunden. Es kann sein, dass der Patient nicht zustimmt, weil sie brauchen die Einverständnis des Patienten, wenn sie die Angehörigen über die Diagnose informieren wollen. Und andererseits kann es natürlich auch sein, dass dann die Angehörigen kommen und sagen, bitte sagen Sie es ihm nicht. Ja. Das ist auch wiederum ein interessantes Phänomen. Wenn man Befragungen durchführt, dann geben 83% der Angehörigen an, dass sie nicht wollen, dass der Patient die Diagnose erfährt. Fragt man sie aber selber, wenn sie betroffen werden, wenn sie selbst erkranken würden, ob sie es wissen wollen, dann sagen 71% ja, sie wollen es wissen. Also das ist eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Ansichten. So, ein Beispiel, das ich vor nicht allzu langer Zeit abgespielt hat. Eine 85-jährige Frau, der aus einem hohen Blutdruck nichts fehlt, wird von ihrer Tochter überredet, zu mir zu kommen. Die Tochter hat den Verdacht, dass die Mutter an einer Demenz erkrankt ist. Sie macht Fehler, vergisst alles, ist aber mit ihren 85 Jahren noch immer im Familienbetrieb beschäftigt und macht bedauerlicherweise dort die Finanzen. Und es hat schon etliche Konflikte gegeben aufgrund dieser Tätigkeit. Und ich habe sie kurz angeschaut, also der Mini-Mental-Test ist bereits gefallen, also der ist so grenzwertig, aber was schon ein bisschen auffällt, ist, dass bei der Sparte der Erinnerungsfähigkeit kein einziger Punkt erzielt wird. Und der Uhrentest ist auch grenzwertig, sie hat von der Hypotonie her ein bisschen eine Mikroangiopathie und das ist auch aus dem Mini-Mental, dieser Satz, ich gehe noch immer gern in unsere Firma und arbeite oft bis 20 Uhr, sind ein paar grammatikalische Fehler, aber das spielt keine Rolle. Ja, also ich bin überzeugt, dass sich hier eine Demenz vom Alzheimer-Typ entwickelt oder eine Mischdemenz. Was würden Sie jetzt machen? Würden Sie sie informieren oder eine Frage an das Publikum? Also, wer würde informieren? Und wer nicht? Gut.
Aber das kann man doch nicht so abstrakt beantworten. Das ist ja immer, das haben Sie ja auch schon gesagt, das ist ja immer eine Einzelfallentscheidung.
Ja, das stimmt, Sie können das, da gebe ich Ihnen schon recht, aber ich wollte mir nur grundsätzlich einmal ein Bild machen, wie die Meinung unter Ihnen ist, die sehr, sehr viel Erfahrung damit haben. Und also die Mehrzahl würde aufklären. Es fragt sich nur, was die Patientin davon hat. Ja, das stimmt, aber dort ist es schon aufgefallen, ja. Sonst werde ich gar nicht kommen. Ne? Und die Tochter hat von vornherein gesagt, sagen Sie es der Mutter, ja, nicht, sie haltet das nicht aus. Ne? Also ich habe sie nicht aufgeklärt. Aber kann sein, dass das noch im Laufe der Zeit kommt, weil ich bin die ganzen Untersuchungen im Moment auch noch nicht abgeschlossen. Also man kann sagen, dass grundsätzlich eine Diagnosemitteilung anzustreben ist und dass letztendlich der Nutzen überwiegt bei der Mehrzahl der Patienten. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es immer eine Einzelfallentscheidung bleibt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, dass eine Aufklärung nur in der frühen Phase einen Sinn macht. Jetzt ist es nicht so sehr die Frage des Ob, sondern des Wie. Und darüber steht in den Leitlinien, die ich am Anfang gezeigt habe, überhaupt nichts. Ja. Also, was man beachten soll, ist, dass die Aufklärung nicht ein einmaliges Ereignis, sondern ein mehrstufiger Prozess ist. Und es ist ganz wesentlich, dass man als Arzt vielleicht schon bei der Diagnostik dabei ist, natürlich nicht die Tests selber macht und die radiologischen Untersuchungen selber macht, aber die einzelnen Befunde vielleicht sukzessive schon bespricht. Und man kann sich dann ein Bild machen. Was weiß der Patient überhaupt über die Erkrankung? Will er es wissen oder will er es überhaupt nicht wissen? Und das Zweite ist, dass Sie da mit diesem Vorgang natürlich eine Beziehung zum Patienten aufbauen. Und das ist ganz wesentlich und das ist ganz essentiell. Und wenn Sie dann so weit sind, dass Sie die Untersuchungen abgeschlossen haben und dass Sie auch eine gute Vertrauensbasis zum Patienten haben und vielleicht schon vorher schrittweise das eine oder andere in diese Richtung ihm erzählt und gesagt haben, dann kommt es letztendlich zu einem formalen Diagnosegespräch. Und hier ist es ganz wichtig, dass meiner Meinung nach wichtig, dass eine Vertrauensperson dabei ist. Weil einerseits, die muss auch schon vorher dabei sein, weil einerseits sind sie darauf angewiesen, die Informationen von ihr zu kriegen. Und sie ist mit betroffen und sie kann natürlich auch für das weitere Prozedere hilfreich sein. Was man dann noch machen soll, ist, dass man weitere Gespräche anbietet und dass weitere folgen sollen. Weil meistens ist das ein derartiger Schock für den Patienten, dass er eh nur einen Teil von dem, was man ihm sagt, versteht. Das oberste Ziel ist die Strategie zur Krankheitsbewältigung. Das soll das Ziel auch der Diagnosemitteilung sein und das ist letztendlich auch der Sinn der Diagnosemitteilung. Und dieses formale Diagnosegespräch soll vielleicht folgende Punkte berücksichtigen. Es sind genügend Zeit einzuplanen. Man soll vor allem auf die Patienteninteressen, auf die Bedürfnisse und Ängste des Patienten eingehen. Und das ist auch schon gesagt worden, wenn Angehörige anwesend sind, soll man nicht mit den Angehörigen über den Patienten sprechen, sondern mit dem Patienten besprechen. Die Diagnose, wenn man sie mitteilt, soll wahrheitstreu sein, aber es soll nicht mit einer brutalen Offenheit für sich gehen. Die Wortwahl soll verständlich sein, keine Fachausdrücke, kein zu viel an Informationen, genügend Zeit zum Fragen, genügend Raum für Emotionen und den Patienten nicht ohne realistische Hoffnungen lassen. Auch das ist heute schon, ich habe diese Punkte heute schon gehört. Man soll die intakten Funktionen ansprechen, die Adaptionsmöglichkeiten ansprechen, den Einfluss von Medikamenten, zumindest als symptomatische Therapie, die Reservekapazität und die unterschiedlichen Verläufe. Und man soll unbedingt den Patienten nicht allein lassen, sondern man soll ihm die Zusage geben, dass man sich weiter um ihn kümmert. Und wie schaut es in der Realität aus? Und das ist schon mein letztes Jahr. 73% der Patienten und 16% der Angehörigen haben nach der Diagnoseeröffnung die Diagnose nicht verstanden. Wir müssen alle noch viel arbeiten. Danke.